Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres dreieinigen Gottes. Im Namen des Vaters, der das Licht geschaffen hat. Im Namen des Sohnes, der das Licht der Welt und unseres Lebens ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns mit diesem Licht erleuchtet und uns zu Trägern dieses Lichtes macht. Im Namen dieses Herrn steht unsere Hilfe. Der Herr sei mit euch. In der Losung lesen wir heute im Psalm 18: Herr, du machst die Finsternis um mich hell, du gibst mir strahlendes Licht. Und Vater im Himmel, darum wollen wir dich jetzt bitten für diesen Gottesdienst, dass du als Licht erfahrbar bist, dass dein Licht strahlt auf uns, durch uns und aus uns heraus. Wenn mich das Leben aus der Kurve trägt, wenn mir der Alltag meine Sprache verschlägt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Fragen erträgst. Wenn mir der Zweifel meine Freude raubt, wenn man mir sagt, ich habe nicht richtig geglaubt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Zweifel erträgst. Wenn meine Wut über mein Herz regiert, wenn tief im Innersten die Angst randaliert, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Ängste erträgst. das Leben aus der Kurve trägt, wenn mir der Alltag meine Sprache verschlägt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Fragen erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Wenn mir der Zweifel meine Freude raubt, wenn man mir sagt, ich hab nicht richtig geglaubt, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt. Weil du meine Zweifel erträgst, hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand. Wenn meine über mein Herz regiert, wenn tief im Innersten die Angst randaliert, dann sage ich dir, was mein Herz bewegt, weil du meine Ängste erträgst. Hilf mir zu glauben und auf dich zu sehen, dir zu vertrauen und weiterzugehen. Lass mich nicht verzweifeln, wenn mein Glaube wankt. Zieh mich zu dir, halt mich an deiner Hand.
Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Ich habe heute die Predigt 2 geteilt, und zwar im ersten Teil möchte ich mit euch durch eine Geschichte durchgehen zu diesem Text und im zweiten Teil dann nochmal eben eine Predigt. Und zwar möchte ich mit euch durch den Text gehen in Form eines Bibliologs, eines kurzen heute. Nochmal zur Erinnerung oder für die, die es noch nicht kennen. Wir haben ja das gedruckte Wort, das schwarze Wort, was wir lesen können. Und die Geschichten in der Bibel, die sind ja knapp erzählt, das, was wir wissen müssen. Aber da ist ganz viel Raum noch. Raum für das, was der Text mit uns macht. Ja, wie er uns begegnet. Zum Beispiel, wie wir reagieren würden in einer bestimmten Situation, was uns durch den Kopf gehen würde, wenn wir in so einer Situation wären oder in was Ähnlichem vielleicht auch heute sind. Und so werde ich den Text abschnittsweise vorlesen und euch an 3 Stellen einladen, in die Rolle dieser Person zu schlüpfen und euch auch entsprechend zu äußern. Ich mache es nicht wie sonst, dass ich zu euch komme, sondern ich mache es von hier oben. Aber ich lade euch ein, seid frei und sagt eure Gedanken, was da kommt, wenn ihr diese Person wärt. Es geht nicht um theologische Wahrheiten, es geht auch nicht um richtig und falsch, sondern es geht um Gefühle, um Wahrnehmung, um Emotionen. Ja, wie das aus der Situation heraus so ist. Ich lade euch ein, erstmal die Augen kurz zuzumachen, dass wir gedanklich diesen Raum verlassen. Gehen raus in unsere schönen Autos nach Erfurt auf den Flughafen und fliegen über die inzwischen schon schneebedeckten Alpen nach Tel Aviv. Dort steigt man so in den unklimatisierten Bus rüber irgendwo ins Land nach Galiläa. Und wir landen in der Zeit Jesu in einer Situation, wo er unterwegs ist, in irgendeiner Kleinstadt, in einem Ort, mit seinen Jüngern und wie es immer so üblich war, eine Traube Menschen darum herum. Sie begegnen einem Menschen. Und hier möchte ich in die Geschichte einsteigen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wer ist schuld daran, dass dieser Mann blind ist? Hat er selbst Schuld auf sich geladen oder seine Eltern? Du bist einer der 12 Jünger. Wie erklärst du dir die Krankheit dieses Mannes? Was geht dir dabei durch den Kopf? Der hat bestimmt was falsch gemacht. Der ist nicht ohne Grund blind.
Einer muss ja schuld sein. Vielleicht die Mutter während der Schwangerschaft.
Ja, vielleicht hat die Mutter während der Schwangerschaft irgendeinen Blödsinn gemacht. Ja, irgendwo hingefallen, dagegen gelaufen, Drogen genommen, irgendwas. Also ein Grund hat es, dass irgendwo muss der Fehler liegen.
Wenn da auch durch einen Unfall passiert.
Ja, vielleicht ist einfach ein Unfall passiert, war ein Unglücksfall und der arme Mensch leidet darunter schon sein Leben lang. Vielleicht hat jemand, ja, jemand hat ihm den angetan. Und das war bewusst böser Wille von jemand anderem.
Wie hält er das aus, über so viele Jahre blind zu sein?
Menschenskinder, wenn ich mir das überlege, wie hält der das aus, der arme Mensch?
Warum bleiben wir eigentlich stehen? So ein wichtiger Typ.
Ja. Warum stehen wir eigentlich hier rum? Die gibt es doch zu Tausenden. Also völlig unbedeutend.
Was habe ich das gut, dass ich sehen kann?
Menschenskinder, bin ich heilfroh, dass es mir besser geht, dass ich sehen kann. Danke, Jünger Jesu. Jesus antwortet weder noch. Vielmehr soll an ihm die Macht Gottes sichtbar werden. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Bald aber kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Du bist der Blinde. Du hast die Diskussion gehört, die Worte Jesu, die Worte der Jünger. Was geht dir durch Kopf und Herz?
Was redet der da? Bei mir ist ganz dunkel.
Was sagt denn der dir? Was redet der hier rum? Ich sitze einfach verloren in meiner Nacht.
Ich sehe kein Licht in der Welt.
Ich sehe kein Licht. Was ist Licht? Das kenne ich nicht. Kann ich mir nichts drunter vorstellen.
Ich habe schon so viel von ihm gehört, vielleicht kann er mir auch helfen.
Menschenskinder, von dem Jesus habe ich schon so viel gehört. Vielleicht ist es meine Chance, dass der mir helfen kann.
Ich spüre bei Jesus, dass er anders denkt oder anders mit mir fühlt.
Ich spüre hier was ganz Besonderes, dieser Jesus. Der denkt sich in mich rein, der nimmt wahr, der spürt meinen Schmerz. Das macht mir Hoffnung.
Aber diese Jünger gehen mir auf den Senkel, dass die einfach immer diese Schuldfrage stellen.
Ja. Immer diese Diskussionen. Warum dies? Was soll ich denn, armer Mensch, dafür können? Es nervt mich einfach. Ich höre das so oft. Danke an den Blinden. Und dann spuckt Jesus auf die Erde, rührt mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Dann fordert er ihn auf, geh hin zum Teich Siloa und wasch dich. Der Blinde ging hin, wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Du bist ein Mensch aus der Menge. Du hast gesehen, was passiert ist. Du hast gehört, was gesprochen wurde. Was geht dir durch den Sinn?
Schlimmer kann es ja nicht werden mit dem Brei auf den Augen.
Es kam jetzt akustisch nicht an.
Schlimmer kann es nicht werden mit dem Brei auf den Augen.
Schlimmer kann es nicht werden. Mal gucken. Was da passiert?
Was soll das, ihn dorthin zu schicken? Wenn er helfen will, kann er es doch gleich tun.
Ja, was soll dieses Theater mit Brei und so weiter? Hätte er einfach sagen können, sei sehend und fertig.
Also die Spucke oder diesen Brei, das würde ich gerne mal in ein Labor schicken und untersuchen.
Das würde mich mal interessieren, was steckt da für ein Zauber, für ein Geheimnis dahinter? Ja, das muss doch rauszukriegen sein, dann kann ich es vielleicht auch. Ja.
Ich verstehe das nicht. Warum kann der jetzt plötzlich sehen?
Mir geht es nicht in meinen Kopf. Ja, wieso kann der plötzlich sehen? So was geht doch gar nicht.
Aber wenn der das machen kann, Jesus, einen Menschen heilen kann, was kann er noch alles? Was steckt da noch hinter?
Mensch, Kinder, wenn sowas passiert, was kann der sonst noch tun? Was ist da noch drin? Was passiert noch in dieser Welt mit so jemand? Vielleicht, wer ist es?
Oder hat der immer nur so getan, als wäre er blind, damit er besser betteln kann?
Ja, war das alles ein Fake? Ja, so komme ich billig zu Geld, ich muss nicht arbeiten, ich halte nur die Hand auf, der Rest versorgt mich. Danke an den Mensch aus der Menge. Die Nachbarn und die anderen Leute, als die nur als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere konnten es einfach nicht glauben. Und behaupteten, das ist unmöglich. Er sieht ihm nur ähnlich. Doch ich bin es, bestätigt der Mann selbst. Und da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Und er berichtet, der Mann, der Jesus heißt, der machte einen Brei, strich ihn mir auf die Augen, schickte mich waschen und dann konnte ich sehen. Ja, und wo ist dieser Jesus jetzt? Fragten sie weiter, das weiß ich nicht. Das war seine Antwort. Wir steigen wieder in den Bus, gehen aus dieser Geschichte raus. Aus dem Flugzeug winken wir ein paar Skifahrern auf den Alpen zu. Landen nach der Landung in Erfurt, fahren wir wieder hierher und sind wieder hier bei uns im schönen Gemeindesaal in Heimbolzhausen. Stell dir vor, du bist in dem großen dunklen Raum oder dunklen Gebäude, alles Kuhnacht. Oder irgendwo draußen bei pechschwarzer Nacht, irgendwo in einem fremden Gelände, im dunklen Wald, kein Licht, kein Mond, keine Sterne. Es ist einfach nichts zu sehen, nicht die Hand vor Augen. Und dann leuchtet irgendwo ein Licht auf. Was tust du automatisch? Und ganz instinktiv, ich gehe zu diesem Licht. Das ist der einzige Orientierungspunkt, den ich habe. Vielleicht muss ich mich hintasten, weil ich um mich herum nichts sehe. Aber irgendwo da vorne leuchtet was. Und wo was leuchtet, muss ja irgendwo was sein. Da gehe ich hin. Das ist so ein Bild, das ich vor Augen habe, wenn Jesus ein Kapitel vor unserer Geschichte sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern der hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ich bin das Licht der Welt, ist das einzige Ich-Bin-Wort, das zweimal im Johannesevangelium vorkommt, in verschiedenen Zusammenhängen. Hier in dieser Aussage, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt und eben in dieser Geschichte, ein Kapitel später, durch die wir gerade durchgegangen sind. Ich habe euch in dieser Geschichte drei Fragen gestellt. Das eine war die Frage, wer ist schuld? Die Schuldfrage ist in unserem Denken ganz eng verbunden, ja, mit unserem Rechtsverständnis, mit der Rechtsfrage. Es muss doch jemand verantwortlich sein. Egal, was in unserem Land passiert, irgendjemand muss verantwortlich sein. Wenn in der Politik irgendwas los ist, irgendwas schiefgelaufen ist, kommt ganz schnell der Satz, es muss jemand die Verantwortung übernehmen. Also wenn ein Mensch blind ist, dann muss doch irgendwas muss doch da sein. Ja, wir hatten es ja, Krankheit, jemand hat ihn verletzt oder sonst irgendwas, oder Schuld und Sünde. Irgendwo muss doch was zu finden sein, entweder bei ihm oder bei den Eltern. Oder eben in manchem christlichen Denken, ja, das muss eine Strafe sein, das hat eine Ursache. Und es gibt ja auch solche, die Bibelverse dann, Gott sucht die Missetaten heim bis ins dritte und vierte Glied. Ja, da kann ich sowas wunderbar mit begründen. Das Denken ist uralt. Das finden wir im Alten Testament ganz viel und wir finden es bis heute bei uns. Und doch stemmt sich die Bibel im Alten und Neuen Testament gegen dieses Denken. Ich habe es mehrfach erwähnt, was zwischen Gott und Israel ausgehandelt wurde. Wenn ihr mir treu seid, gibt es Segen. Wenn ihr mir untreu seid, werde ich euch strafen oder preisgeben. Das ist sehr unterschiedlich. Das lässt sich nicht so eins zu eins übertragen. Hier in der Geschichte stellt Jesus ganz klar, jetzt für diesen Menschen, ja, das darf man auch nicht ganz allgemein sehen. Hier hat keiner Schuld. Das ist die falsche Frage. Und dann kommt ein ganz spannender Satz, der in der Theologie unheimlich diskutiert wird. Und bei sowas merkt man dann immer, wie schwierig es ist, aus einem anderen Denken was und aus einer anderen Sprache zu übertragen. Hier in unserem Text, in der Übersetzung hieß es, vielmehr soll an diesem Menschen die Macht Gottes sichtbar werden. Das finde ich gut formuliert, weil in anderen Formulierungen, manche haben dann in dieser Aussage gesehen, ja, Gott hat diesen Menschen blind gebären lassen, steht ja drin, er war von Geburt an blind, damit irgendwann der Jesus kommen kann und den gesund machen. Und mit diesem Denkmuster, mit diesem Gottesbild, da habe ich enorme Schwierigkeiten. Ja, also den Menschen 30, wir wissen nicht, wie alt er war, ja, aber als Beispiel 30 Jahre leiden lassen, nur dass irgendwann der Jesus kommt und zeigen kann, dass ich ihn gesund machen kann, das ist eine heftige Aussage. Ja, das sagen manche. Und wenn wir so denken, dann ist genau eben immer noch dieses Ding, irgendjemand muss ja Verantwortung haben. Und wenn es am Schluss Gott ist. Aber Jesus stellt klar, nee, es geht um was ganz anderes. Also so verstehe ich es. Ich bin das Licht. Und meine Aufgabe ist es, euch klar zu machen, meine Sendung, und euch zu verkünden und zu zeigen, was es bedeutet, Licht. Wie ihr aus eurer Dunkelheit, aus der Dunkelheit eures Lebens kommt. Und jetzt habe ich hier die Chance, am Beispiel eines Menschen es praktisch zu zeigen. Hier ist ein Mensch, der kommt in eurer Welt nicht zurecht, der kommt in eurer Welt nicht mal richtig vor, weil er lebt in Dunkelheit. Ja, und der ist nicht irgendwann mal blind geworden, sondern der kennt gar nichts anderes. Vorher will das Licht, ich weiß gar nicht, wie Licht aussieht. Kann mir gar nichts darunter vorstellen. Und anhand dieses, ergreift Jesus die Chance zu zeigen, wie man ins Licht kommt. Hier ganz praktisch, aber auch im übertragenen Sinn. Ihr irrt umher in der Dunkelheit eures Lebens, in der Dunkelheit dieser Welt, wie dieser Mensch in seiner eigenen Dunkelheit. Und seid da drin gefangen. Ja, seht ihr vorher das Beispiel von dem dunklen Raum. Und ihr seid völlig blind für Gottes Wirklichkeit, für Gottes Wirken und Handeln, wie dieser Mensch. Und ich bin das Licht in dieser Dunkelheit und ich möchte zeigen, wie es rausgeht. Es hat keiner Schuld hier, darum geht es nicht. Sondern ich möchte euch was zeigen und ich bin dankbar für diese Möglichkeit hier. Die zweite Frage war, ich habe es jetzt hier ein bisschen überspitzt, kümmert sich eigentlich einer um mich? Die Frage des Blinden. Ich habe mir das bildlich vorgestellt. Ich liebe diese Form des Bibliolog und wenn ich gerade über eine Geschichte was vorbereite, versuche ich das oft für mich einfach zu machen, mich mal reinzudenken, wie würde es mir gehen? Und ich saß dann da und habe mir vorgestellt, dieser Blinde, der sitzt da, die Jünger stehen vor ihm, dann steht noch eine Traube Menschen drumherum und die diskutieren über den. Ja, die diskutieren über seine Blindheit, als ob das ein spannendes theologisches Rätsel wäre. Ja, wie mag es dem gegangen sein? Kam ja vorher auch bei euch. Die Pharisäer, die haben ja das öfters mal gemacht. Hier sind mal ausnahmsweise nicht die Pharisäer schuld. Ja, die Pharisäer haben das ja öfters mal gemacht. Irgendeinen Menschen in seiner Not genommen, dem Jesus vor die Nase gesetzt und daraus ein theologisches Problem, ein theologisches Objekt gemacht. Aber hier geht es um einen Menschen. Jesus lässt sich insofern darauf ein, wie gesagt, dass er diese Chance ergreift, anhand dieses Menschen seine Sendung klar zu machen. Aber vorrangig geht es Jesus um die Person, der sieht den Menschen und er macht ihn heil. Klar und hintergründig versuche ich euch klar zu machen, ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist. Ich leuchte, dass du aus dem Loch, in dem du sitzt, herausfindest. Die Frage, die der Blinde uns stellt, ist, machst du das auch mit mir? Ja? Bin ich für dich ein realer Mensch oder bin ich ein theologisches Rätsel für dich? Ja, was über das man wunderbar debattieren kann, oder willst du mir helfen? Jesus hat geholfen. Und es ist ja immer wieder eine spannende Frage, braucht derjenige, der Hilfesuchende, mal egal, was der für eine Hilfe sucht, braucht er erst das volle Evangelium und unsere Lehre, bevor wir ihm irgendwie helfen. Ja, solange wir theologische Debatten führen, verkünden wir nicht Evangelium. Ich bin mal hellhörig geworden vor Jahren. Bruder Andrew hat es in einem seiner Bücher geschrieben, der Begründer von Open Doors. Gesagt, er war eingeladen zu predigen im Gottesdienst, irgendwo im Orient. Und die Leute sind da und erwarten ihn und er geht rein und auf der Treppe stehen ein paar Moslems. Und er ist ja da unten bekannt, er hat einen Namen und Leute kennen ihn. Und die kommen auf ihn zu und sagen, Bruder Andrew, wir brauchen ein Gebet. Und er, weiß nicht, ob er auf die Uhr geguckt hat, auf jeden Fall sagt, ich muss jetzt da drin predigen, ich gehe da rein, kommt mit rein, hört die Botschaft, hinterher nehme ich mir Zeit für euch. Als noch 2 Stunden oder so rauskam, waren die weg. Und dann schreibt Bruder Andrew, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, Gott serviert mir die Menschen auf dem Silbertablett und ich wimmel sie ab und sage, ja, hört erst mal die Botschaft und ja, irgendwann, wenn dann ich mit dem, was ich gerade mir so vorgenommen habe, vorbei bin, dann nehme ich mir Zeit für euch. Und das ist hier das Problem bei den Jüngern. Keiner der Jünger fragt, hey Jesus, da ist ein kranker Mann, Menschenskinder, wie helfen wir dem jetzt? Ja, was kannst du tun? Weil die Jünger sind sich schon klar, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Aber Jesus, Mensch, du hast doch bestimmt eine Idee, wie wir dem armen Menschen jetzt helfen können. Das ist nicht die Frage hier. Und die debattieren lieber über ihn. Aber Jesus erkennt die Not des Menschen und handelt. Die dritte Frage, die ich gestellt habe, ich mache es jetzt hier auch ein bisschen spitzer, glaubst du das? Ja, was haben die Menschen damals gedacht? Im Text steht ganz viel, oh, kann das sein? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht, ich bin unsicher. Über Wunder kann man wunderbar debattieren, damals wie heute. Ich habe Kommilitone, genau, danke. Ja, ich habe nur 3 Stunden Schlaf heute Nacht. Ein Kommiliton, der ist heute Studienleiter einer Bibelschule in der Schweiz. Und am Anfang beim ICF in Zürich konnte man nach dem Gottesdienst für sich beten lassen. Ja, da konnte man also, wenn der Gottesdienst so vorbei war, dann lief so Lobpreismusik oder war auch ganz still und man konnte vor, da standen dann Leute oder saßen Leute und konnte man vorkommen und für sich beten lassen. Da sagt er, saß er da, mit immer im Zweierteam und da kommt ein junger Mann, ihr kennt es, ja, so ein Bein kürzer als das andere, so 2-3 Zentimeter Sohle drunter. Und er kommt und sagt, hey, betet für mich, dass mein Fuß wieder nachwächst. Ich weiß nicht mehr, ob er es mir erzählt hat was ihm durch den Kopf ging, wie viel Glaube er bei diesem Gebet hatte. Ich weiß es einfach nicht mehr, da müsste ich ihn fragen. Aber sie haben es getan. Sie haben da dafür gebetet und er hat es erzählt. Und gesagt, also musste wohl den Schuh ausgezogen haben. Ich weiß nicht genau, wie sie es praktisch gemacht haben. Aber du könntest zugucken, wie der Fuß wächst. So, und jetzt sehe ich schon, wenn ich in eure Augen gucke, wie unterschiedlich die Reaktion plötzlich auf sowas ist. Ja? Und wenn so ein Wunder passiert in der Familie, In der Familie nimmt man das vielleicht noch an, aber spätestens dann in der erweiterten Familie fangen die Diskussionen an. Und ich glaube, das ist völlig normal. Wenn heute so ein Wunder geschieht oder auch ein Wunder in der Bibel, ja, dann können es die eine glauben und die anderen annehmen und, andere nicht. Und das Interessante ist völlig unabhängig von der Frömmigkeit. Ja. Der Punkt ist aber, versteht es nicht falsch, aber es ist völlig egal, ob du das glaubst oder nicht. Weil es ist für mich gar nicht so relevant. Sondern erstmal geht es darum, es ist sowas Intimes. Der Mensch, der Blinde, der wird geheilt. Und für ihn ist es eine totale Realität. Und für den spielt es überhaupt keine Rolle, ob das die anderen glauben oder nicht. Das ist völlig wurscht. Und es ist ja auch in unseren christlichen Kreisen, ist ja manchmal, es gibt tolle Berichte. Ja, über Afrika. Und da, es ist, passiert ja immer woanders, außer bei einem selber. Ja, also zumindest meinen wir das. Stimmt gar nicht. Ja, es stimmt überhaupt. Es passieren so viele große und kleine Wunder in unserem Leben. Das Spannende ist ja immer bloß die Frage, nehme ich es wahr. Aber das ist am Rande. Nee, es passiert so viel auf der Welt, aber allerspätestens, wenn in gewissen frommen Kreisen nochmal Reinhard Bonnke gefällt, da muss man ganz vorsichtig sein. Ja, und es ist ja auch richtig, wir sollen prüfen, vor allem wenn wir Dinge weitererzählen, dann ist es ziemlich Käse, wenn wir Müll verbreiten. Ja, also wenn ich irgendwas vom Hören sage, dann erzählt es der Erste, der Zweite und so weiter. Und es, was weiß ich, was da alles passiert ist. Und am Schluss stellt sich raus, war eine kleine Geschichte oder es war gar nichts. Also spätestens, wenn ich es weitererzähle, muss ich es natürlich prüfen. Aber im Endeffekt ist es völlig egal. Weil das Wunder ist ja nicht mein Wunder. Es ist ein Wunder in der Beziehung dieses Menschen mit Gott. Und für den ist es total real. Der Blinde wird sehend. Und der kann plötzlich wieder ein normales Leben. Das ist sein persönliches Wunder mit Gott. Natürlich hat es auch gewisse Auswirkungen auf seine Umwelt. Klar. Und wenn du oder ich, wenn wir sehend werden für das Licht dieser Welt, nämlich für Jesus Christus, dann können auch wir anfangen, das Leben zu führen, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Nämlich, wenn wir die, wo letzte Woche da waren, in Abhängigkeit von ihm zu leben. Das ist die Idee. Und da ist die Frage, finde ich viel spannender, glaubst du das? Also, und dann weitergedacht, glauben wir auch an dieses Wunder, das heute immer noch geschieht, dass Menschen sehend werden. Nicht sehend mit den Augen, sondern sehend mit dem Herzen für die Wirklichkeit Gottes. Das ist letztlich die viel entscheidendere Frage. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, werde ich sehend für das, was Gott für mich bereithält, für den Weg, den Gott für mich hat, mit ihm zusammen in die Ewigkeit. Und glaube ich das im Gebet für meinen Nachbarn? Oder bete ich solche Sachen, als ob Jesus tot wäre? Es ist einfach mal von dem, wie ich die Bibel verstehe, eine Realität, dass viele Menschen um uns herum in Dunkelheit leben, symbolisch gesprochen. In Dunkelheit, abgekehrt von der Welt Gottes. Zur Zeit Jesu war Jesus das Licht. Sagt er hier in dem Text, solange ich euch bei euch bin. Es ist immer noch das Licht. Aber das Licht, das jetzt für die Menschen leuchten soll, das sind wir. Wir sollen das Licht sein für diese Welt, für die Menschen um uns herum und ihnen den Weg zeigen, so gut wir können, in die Realität, in die Wirklichkeit Gottes. Der Blinde in der Geschichte kommt in die Wirklichkeit der normalen Welt zurück. Er sieht plötzlich Licht, er kann sehen, kann, es dauert vielleicht auch seine Zeit, normales Leben zu führen. Und das normale Leben für uns Menschen soll sein, mit Gott zu leben. Das ist das Normale, so ist es gedacht. was wir leben in dieser Welt, das ist nicht normal. Nämlich in Abkehr von Gott. So ist nicht gedacht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. So viel hat mir dieser Text mit dem Blinden gesagt. Amen.
Ich lade euch ein, jetzt die Zeit zu nutzen, um euch mit diesem Licht füllen zu lassen, mit Gott zu reden, ihm zu begegnen, zu singen, zu summen, zu schweigen. Das, was ihr braucht, um gestärkt zu werden.
Du allein bist würdig, du nur bist vollkommen.
Gott, ich preise dein Wort und ich vertraue auf dich. Warum sollte ich mich fürchten? Was können mir Menschen anhaben? Bei dir kann ich alles abgeben und aufatmen. Dein Licht strahlt in diese Welt und die Dunkelheit hat keine Macht. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein und nicht meine Angst. Du hast einen Plan für mein Leben und für diese Welt. Ich bringe dir alle Dinge, die mich beschäftigen. Kommt mein Herz zur Ruhe vor dir, atmet meine Seele auf vor dir, fallen meine Masken ab vor dir. Vor dir werden meine Sorgen klein vor dir, werden meine Wunden heil vor dir, mach ich meine Fäuste auf vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Darf ich deine Wahrheit sehen vor dir? Müssen alle Schatten fliehen vor dir? Stehe ich in deinem Sieg vor dir? In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Vater im Himmel, als deine Gemeinde beten wir zu dir. Du kommst uns entgegen, da, wo wir es nicht erwarten. Einfach so. Danke für die Zeichen deiner Gegenwart. Sie halten die Hoffnung wach und lassen Vertrauen wachsen. Einfach so. Sei Hoffnung und Licht den Verantwortlichen in unserem Staat, von Europa und der Welt. Du kannst ihre Entscheidungen leiten und ihnen beistehen. Sei Hoffnung und Licht allen Kranken und Infizierten. Sei Hoffnung und Licht uns allen. Hilf uns dort, wo der Alltag uns gerade herausfordert. Im Vertrauen auf den Gott des Lebens und des Lichts beten wir gemeinsam Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage, bis an das Ende dieser Welt. Es segne und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Habt einen schönen Sonntag und eine gute Woche.